Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Meine Tochter oder mein Sohn, wenn ich auch mal Kinder habe, die sollen nicht 500 Bücher lesen wie ich, sondern die sollen einfach nur mein Buch lesen müssen. Und dann habe ich wirklich alle Summaries genommen, alle Blogartikel, alle Newsletter, die ich hatte und habe da so ein Best-of draus gemacht sozusagen. Und das heißt jetzt 52 Wege zum Erfolg, die besten Ideen aus 500 Ratgebern. Wie wenig Budget die Leute dafür haben, sobald sie irgendwie privat mal 500 Euro ausgeben müssen für Weiterbildung. Nee, sorry, das zahlt entweder mein Arbeitgeber oder ich mache das nicht so. Und so kann man sich super gegenseitig inspirieren. Eine andere Führungskraft hat gerade unten in ihrer E-Mail-Signatur immer reingeschrieben, welches Buch sie als letztes gelesen hat. Ja, die liest auch gerne Ratgeber und hat dann in der E-Mail-Signatur in der internen so immer geschrieben, hey, und mein letzter Buchtipp war didadada.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute unsere letzte Folge in diesem Jahr 2025 und da nehme ich mir immer raus, einen ganz besonderen Gast mir einzuladen, der so ein bisschen über das Thema Local Branding hinüberschaut. Heute habe ich den Dennis Fischer, der war bei uns auf dem Local Branding Day Keynote Speaker und den habe ich heute euch mitgebracht. Hallo Dennis.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Du, die jetzt nicht dabei waren beim Local Branding Day, da kannst du mal erklären, wer du bist. Erklär mal, was war dein Werdegang und was machst du denn so überhaupt?
Genau, ich fange vielleicht mal heute an. Was mache ich heute? Mein Thema heißt Future Work Skills, also drei englische Buzzwords aneinandergereiht. Und was heißt das? Ich beschäftige mich im Kern mit der Frage, wie verändert sich die Arbeitswelt und was brauchen wir als Menschen für Kompetenzen in den nächsten Jahren, wenn die KI immer mehr unsere Aufgaben übernimmt, aber nicht nur KI, auch Quantencomputer und generell die Digitalisierung. Und wie bin ich da gelandet? In zwei, drei Sätzen. Ich habe mal BWL studiert, in Frankreich dann meinen Abschluss gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Bachelorarbeit damals auf Französisch geschrieben habe, ohne KI. Also es war viel Copy-Paste. War auch jetzt nicht so berauschend, aber genau, bin dann nach dem Studium wieder nach Deutschland zurück, hatte keine Lust auf irgendwelche großen Konzerne. Bin dann bei zwei Startups in Berlin gelandet. HelloFresh kennt jeder. Mittlerweile, da war ich nicht, aber meins kennt man leider nicht mehr. Das hieß unsere Schlemmertüte und die Schlemmertüte hat genau das gleiche gemacht wie HelloFresh, nur nicht ganz so erfolgreich. Deswegen sind wir dann so 2014 irgendwann leider pleite gegangen, mussten Insolvenz anmelden und dann kam ich so über Umwege in die Selbstständigkeit, kam auch hier nach München, wo ich heute lebe und habe jetzt ganz, ganz viel gemacht im ganzen Bereich Training, Weiterbildung, viel im agile Methoden und bin dann aber irgendwann eben in das Thema KI gerutscht, sondern schon jetzt vor 5 Jahren, so 2020 ging das los und ja, bin da auch hängen geblieben im Moment und gebe eben einerseits so KI-Schulungen und bringe den Leuten bei, wie sie damit umgehen können, aber andererseits eben auch so diese menschliche, die MI und versuche sie da auch fit zu machen, um mit den Veränderungen umzugehen.
Mhm. Und du hast natürlich Bücher geschrieben, die ich auch gelesen habe. Ja, genau. Über die möchte ich heute mit dir sprechen, weil die finde ich sehr faszinierend und auch sehr gut immer auf den Punkt gebracht. Jetzt sagst du, du hast in den Büchern du hast 500 Business-Ratgeber gelesen. Und was war denn so eigentlich so der ursprüngliche Antrieb von dir, da so viel davon zu lesen und dann da auch tatsächlich auch eine Berufung aufzubauen?
Boah, gute Frage. Also ich habe schon mit 14, 15 oder so, habe ich damals dieses Getting Things Done gelesen von David Allen. So wie ich die Dinge geregelt kriege, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Und dachte irgendwie, ey, Wahnsinn, ja, das hat mir echt geholfen, so irgendwie meine wirren Gedanken zu strukturieren. Ich habe dann 1000 Listen gehabt zu Hause, wen ich noch irgendwie anrufen will, wenn ich mal Zeit habe, so als Schüler. Es war schon
cool.
ein bisschen witzig irgendwie im Nachhinein. Aber genau, das hat mich fasziniert und dachte, krass, wenn so ein kleines Buch irgendwie mein Leben ein Stück verbessern kann, da gibt es doch noch mehr da draußen. Und dann habe ich irgendwie halt weitergemacht und immer wieder mal gelesen. Irgendwann dann ja leider mehr Ratgeber und Sachbücher als Romane gelesen. Mhm. Dann habe ich BWL studiert und kam dann so auf diesen typischen Selbstoptimierungswahn so, ja, und dachte halt, man kann alles im Leben irgendwie optimieren. Habe dann noch mehr gelesen. Und dann irgendwann eben so nach der Geschichte in Berlin und habe dann hier in München nochmal einen kurzen Job gehabt. Und irgendwann dachte ich, hey, das ist irgendwie alles nicht so das Richtige, da das ist nicht meine Leidenschaft. Was ist denn meine Leidenschaft? Ja, irgendwie interessante Ratgeber lesen und die für mich irgendwie zusammenfassen, was daraus umzusetzen. Und dann war ich total naiv und dachte, hey, ich starte einfach mal einen Blog und einen E-Mail-Newsletter. Mhm. Und genau, habe dann da die Bücher rumgeschickt, hatte so ein paar Growth-Hacks im Nachhinein. Ich habe zum Beispiel so ein Alumni-Netzwerk von meiner Uni damals gehabt. und habe da die Datenbank manuell gecrawlt, weil man, also ich hatte keine IT-Kenntnisse. Ich bin dann da wirklich rein, habe irgendwie 5000 E-Mail-Adressen mir in eine Excel-Tabelle rauskopiert und habe dann die Leute einzeln angeschrieben, ob sie nicht Interesse hätten an meinem Newsletter, wo ich jede Woche ein Buch lese und zusammenfasse. Mhm. Ja, und ein paar hatten Interesse anscheinend. Und so ist dann Stück für Stück so der E-Mail-Verteiler gewachsen. Mhm. Aus diesen wöchentlichen Blogartikeln ist dann ein Buch geworden. So ging das los. Ja.
Genau, stell doch mal deine Bücher vor. Um was geht's da und wie heißen die?
Genau, das erste war so ein Meta-Ratgeber. Also da habe ich dann wirklich irgendwann immer wieder die Fragen bekommen, hey Dennis, ja, wir lesen jetzt seit 2 Jahren dein Newsletter, ist interessant, aber da steht doch immer wieder was Gleiche drin, weil die ganzen Autoren schreiben ja alle voneinander ab. Ja. Jeder erklärt ja dann nochmal die Eisenhower-Matrix und das Pareto-Prinzip und irgendwie der Frosch, der in der Sahne paddelt, bis sie irgendwie steif wird. Und also immer wieder die gleichen Geschichten. Teilweise wusste ich selbst nicht, auf wen gehen die jetzt im Original zurück. Und dann dachte ich, okay, meine Tochter oder mein Sohn, wenn ich auch mal Kinder habe, die sollen nicht 500 Bücher lesen wie ich, sondern die sollen einfach nur mein Buch lesen müssen. Und das ist auch so das Verkaufsargument. Und dann habe ich wirklich alle Summaries genommen, alle Blogartikel, alle Newsletter, die ich hatte und habe da so ein Best-of draus gemacht sozusagen. Und das heißt jetzt 52 Wege zum Erfolg, die besten Ideen aus 500 Ratgebern. Und genau, verkauft sich ganz gut, muss ich sagen. Es ist halt so ein Longseller, weil das Thema wird nie alt und die Leute lesen trotzdem noch die alten Bücher auch, was ja gut ist. Aber gleichzeitig habe ich halt gemerkt, hey, das alles, was ich da beschrieben habe in diesem ersten Buch, das waren so ein bisschen die Kompetenzen der Vergangenheit. Ja, das, was uns die letzten 200 Jahre erfolgreich gemacht hat. So, aber was brauchen wir denn heute? Sind das vielleicht andere Dinge? Und das war eigentlich so der Startschuss für mein zweites Buch dann, so 2020 eben, wo ich gemerkt habe, ah, guck mal, KI verändert irgendwie unser Arbeitsleben, verändert ja die Skills, die wir brauchen und was benötigen wir dann da genau? Und tatsächlich gab es damals noch nicht so viele Studien. Mittlerweile gibt es ja, ich glaube, 100 Frameworks jetzt zum Thema Future Skills und das sind über 341 Future Skills insgesamt. Das ist völlig inflationär verwendet. Mhm. In meinem Buch beschreibe ich nur 9, so die 9 wichtigsten Kompetenzen und genau, nennt es dann Future Work Skills. Was im Nachhinein ganz clever war, weil man bei Google jetzt unter SEO Future Work Skills eingibt, dann kommt man direkt zu mir, weil halt alle immer nur von Future Skills sprechen. Also es war total unbeabsichtigt, aber mittlerweile bin ich ganz happy darüber.
Ne, das ist doch super, weil das ist vielleicht auch ein total tolles Weihnachtsgeschenk, weil es kommt noch vor Weihnachten, der Podcast.
Ja.
Und da vielleicht ist das auch ein schöner Impuls. Du sprichst gerade von den 9 Future Work Skills, die du da beschrieben hast. Was hast du denn von den 9? Beschreib die mal kurz. Und welche davon hast du am meisten unterschätzt?
Mhm.
Und warum?
Gute Frage, genau. Also wir müssen gar nicht durch alle durchgehen. Ich glaube, es sind so die Klassiker. Lebenslanges Lernen, Empathie, Resilienz, kritisches Denken, komplexe Probleme lösen. Also ich habe mich da auf die weichen Faktoren sozusagen fokussiert. Natürlich muss man auch irgendwie mit KI umgehen können und am besten noch irgendwie mit Big Data und technisches Know-how haben. Aber ich wollte mich vor allem auf diese weichen Faktoren fokussieren. Mhm. Was habe ich unterschätzt? Ich glaube tatsächlich lebenslanges Lernen, ja, weil das eigentlich nicht nur ein Skill ist, sondern das ist wirklich so eine Denkweise und das ist
eine Haltung,
leider
etwas, ja.
Genau, und es ist etwas, was ja jetzt vielleicht hier auch hier einige von den Podcast-Hörerinnen und Hörer haben, sonst würden sie nicht Podcast hören, sondern weiß ich nicht, irgendwas anderes machen.
Auch,
aber
ja.
Das ist etwas, was halt uns völlig abtrainiert wird, ja. Also in der Schule, irgendwann dann in der Ausbildung, im Studium, egal, verlernen wir eigentlich immer mehr das Lernen, weil es keinen Spaß macht. Und dann in der beruflichen Weiterbildung, wo ich ja ganz viel unterwegs bin, ist es echt erschreckend. Also wie wenig Leute regelmäßig Weiterbildungen besuchen. Letztens hatte ich wieder einen, der hat vor 10 Jahren mal irgendwie eine eintägige Schulung gehabt. Und das war so seine letzte Weiterbildung. Wie wenig Budget die Leute dafür haben. Sobald sie irgendwie privat mal 500 Euro ausgeben müssen für Weiterbildung. Nee, sorry, das zahlt entweder mein Arbeitgeber oder ich mache das nicht so. Also das ist etwas, wo ich immer noch dran verzweifle, ja, auch berufsbedingt so ein bisschen dran verzweifle und mir denke, das ist wahrscheinlich die wichtigste Kompetenz, dieses ständig sich auf neue Umstände einstellen und eben neugierig bleiben, immer wieder was Neues lernen, finde ich mit am wichtigsten.
Ich habe ähnliche Erfahrungen, ja, wie du gerade erzählst. Also wenn du Weiterbildung, das musst du tatsächlich ganz viel selbst machen, weil du einfach nicht so viel auch von den Firmen bekommst, weil die natürlich das in ihre Richtung machen. Aber es gibt ja so viel, was gerade explodiert in dem Thema KI und neuen Technologien und so weiter. Da gibt es ja gar keine Anbieter oftmals, weil bevor der Anbieter das Seminar fertig hat, ist es schon wieder fast alt und es ist schon wieder was Neues, wo du aber das als Basis brauchst. Ja. Also es ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Und dafür haben wir ja, sag mal, die Lernmaschinen, wenn man die richtigen Seiten benutzt und die richtigen Newsletter liest, sozusagen. Ja?
Ja,
das ist sehr gut. Wie können denn Unternehmen diesen Future Fitness Check konkret umsetzen? Also wie können die da einsteigen? Was könnte der erste Schritt sein?
Genau, also ich habe, wie du gerade sagst, so ein Future Fitness Check in meinem Buch. Das sind so 45 Fragen, 5 Fragen pro Skill und da kriegt man schon mal eine Richtung so, ja, jeweils auf individueller Ebene natürlich pro Person, wo bin ich fit, wo brauche ich vielleicht noch was. Aber das ist jetzt schon sehr ins Detail gesprungen. Ich würde, wenn ich mit Unternehmen arbeite, fange ich ein bisschen strategischer an und wir überlegen uns erstmal, hey, wie verändert sich denn so eure Berufswelt, wie verändert sich euer Bereich, wo wollt ihr als Unternehmen in 3, 4, 5 Jahren stehen, um dann daraus quasi abzuleiten, okay, welche Skills braucht ihr? Werdet ihr viel digitaler? Bleibt ihr irgendwie relativ analog? Mhm. Wird sich euer Vertrieb irgendwie ins Ausland verlagern etc.? So. Also da kann man dann schön gucken, was braucht ihr hier für Skills? Und welche habt ihr heute schon? Und dann halt so eine Gap-Analyse machen und sagen, ja, wir brauchen vielleicht viel mehr Resilienz noch in Zukunft, weil ja das für unsere Vertriebler draußen wichtiger wird. Oder wir sollten viel mehr noch das unternehmerische Denken fördern, auch so ein Klassiker, weil halt die einzelnen Bereiche mehr Verantwortung bekommen. Und dann kann man eben gucken, genau, wie schaffen wir es da, die einzelnen Bereiche irgendwie hinzubringen und fit zu machen. Also es ist am Ende sehr, sehr individuell. Pro Person, aber auch pro Team, pro Bereich, kann man sich dann angucken, ja.
Der Check ist ja jetzt schon mal einen guten Einstieg und dann zu sagen, okay, oh, da habe ich was und dann natürlich mit dir sprechen und dann vielleicht da was zusammen bewegen. So, das ist so dein Vorschlag. Ja. Nee, im Buch schreibst du das wunderschön, Digitalisierung ist keine Technik, sondern ein Menschenthema. Also das hat mich, da habe ich schön markiert und so, ja, da ist das Wahres dran, viel Wahres dran. Was heißt denn das für dich, wenn du sowas sagst, im praktischen Alltag, im Unternehmen? Weil du bist ja auch viel in so Schulungen und was bedeutet das konkret?
Ja. Also genau, gehen wir auf das Thema KI. Ich glaube, das bewegt ja alle gerade. Und was ich da ins Leben gerufen habe, ist zum Beispiel so ein KI-Retreat, ja, wo wir uns mal 2 Tage einsperren oder 3 sogar und wirklich schauen, wie kann die KI uns Menschen dienen? Wie kann sie uns irgendwie nach vorne bringen und uns nicht nur ersetzen? Weil das ist ja die typische Angst. Ja. Digitalisierung, KI ersetzt uns alle, macht uns noch effizienter. Jetzt können wir noch mehr E-Mails schreiben, noch mehr LinkedIn-Beiträge veröffentlichen. Nee, KI kann uns wirklich helfen, menschlicher zu arbeiten. Und das machen wir unter anderem da in diesem Retreat. Aber auch sonst, wenn ich mit Unternehmen arbeite, was heißt das? Wir zeichnen zum Beispiel unsere Gespräche auf. Wir gehen da wandern, zeichnen dann 3 Stunden lang alle unsere Gespräche auf von 10 Leuten und analysieren die danach, fragen die KI, hey, lies mal zwischen den Zeilen, was sind irgendwie so unausgesprochene Elefanten im Raum? Was sind Fragen, die wir uns mal als Team stellen sollten? Wo können wir noch besser zusammenarbeiten? Und da also sehe ich wirklich gerade bei meinem Thema KI jetzt einen ganz, ganz großen Hebel, um wieder uns coachen zu lassen, um menschlicher einfach und besser miteinander zusammenzuarbeiten. Und das nutzen, glaube ich, viele noch falsch, weil sie es halt wirklich nur nutzen, um mal hier eine E-Mail zu schreiben und da mal einen Text zu übersetzen. Aber KI kann wirklich deutlich mehr.
Ja, das finde ich ein cooler Ansatz. Also vielleicht immer so eine Familienkonferenz hat und dann sich zusammenzufassen und was wurde denn nicht ausgesprochen. Da sind wir aber eigentlich auch gerade schon bei dem Thema, wo ich da richtig tief reingehen möchte, ist das Thema Leadership. Und du hast Lernen angesprochen, weil es ist ja auch so ein Thema, also einmal verändert sich die Führung und was kann im Prinzip, was muss ich lernen, wenn ich in der Leadership bin oder im Leadership bin, im Lead bin? Was ist denn da so? Also so die Frage, was braucht die Führung von morgen, ist eigentlich so dahinter, ja?
Für mich sind es 2 Säulen vor allem. Das eine ist wirklich schon die technische Kompetenz. Also da ein Stück weit vorauszugehen und zu sagen, hey, ich probiere mal selbst die neuen Tools aus. Ich spiele mal irgendwie mit ChatGPT, mit Perplexity, mit NotebookLM, wie sie heißen, spiele ich mal herum, um einfach dann mich nicht abhängen zu lassen und mir nicht ständig von meinen irgendwie Werkstudenten und Praktikanten erklären zu lassen, wie die neue Welt funktioniert. So. Also das ist der eine Punkt. Und der andere ist wirklich so diese Menschlichkeit und die Kompetenzen zu stärken, die KI nicht ersetzen wird. Also klar, Führungskräfte sind noch relativ safe, weil die meisten, ich glaube, es gab letztens auch eine Studie, wo die ersten auch sagen, ich würde lieber von der KI geführt werden als von einem Menschen, aber das hält sich noch in Grenzen. Also von daher ist der Beruf noch relativ sicher, weil klar, sowas wie irgendwie coachen, sowas wie die Bausteine, die Blöcke irgendwie aus dem Weg räumen, sowas wie Leuten einfach auch mal zuhören, Empathie zeigen, Leute mal auf die Schulter klopfen, sie loben und so weiter. Das kann halt die KI noch nicht oder das nimmt man auch nicht ernst, wenn das eine KI mit mir macht. Und da wollen wir schon weiterhin einen Mensch haben. Aber klar, Führungskräfte sollten sich schon auch irgendwo unterstützen lassen. Ja, alles, was irgendwie Zahlen, Daten, Fakten angeht, alles, was Selbstcoaching angeht, also auch da wieder, wenn ich ein Feedbackgespräch heute, wenn ich noch angestellt wäre, ich würde ein Feedbackgespräch geben als Führungskraft, dann würde ich fragen, hey, ist es okay, wenn wir das aufzeichnen, weil ich will ganz gerne besser werden im Feedback geben so. Und dann lässt man danach auch wieder die KI drüber laufen und sagt, guck mal, so habe ich heute mal Feedback gegeben, was sagst du dazu? Wie kann ich das beim nächsten Mal vielleicht noch besser machen? Wie kann ich verhindern, dass die Person rausrennt? Wie kann ich verhindern, dass die Person anfängt zu weinen nach 5 Minuten? Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass quasi KI und dann die Führungskräfte so ein Tandem bilden. Und dann haben sie da echt ja, sehr, sehr viel Potenzial.
Du nimmst mir eigentlich jetzt meine nächste Frage so richtig vorweg, weil ich wollte fragen, also nach den Soft Skills, also wie kann man die Soft Skills, also wie Reflexion, Spiegelung, Lernfähigkeit, Feedback, also wirklich dann in den Alltag integrieren als Führungskraft und nicht nur auf die, sagen wir, Trainings verlagern. Ja. Also klar, natürlich habe ich 1:1 Gespräch, hast du vielleicht, wandle ich die Frage mal um, noch so ein paar andere Praxistipps, jetzt hast du so das, sagen wir, das Jahresgespräch oder Halbjahresgespräch angesprochen, gibt es da noch mehrere Sachen?
Also genau, ein Punkt zum Beispiel, kommen wir wieder nochmal zum lebenslangen Lernen zurück, wo ich jetzt gerade einen Kunden hatte, was haben die gemacht? Es ging um so Shortcuts, ja, so Tastatur-Shortcuts. Da gibt es ja immer dann so schöne Listen mit 30 Shortcuts. Da merkt man sich dann einen und die anderen 29 vergisst man wieder. Und da hat dann eine Führungskraft zum Beispiel zum Werkstudenten gesagt, hey, du machst jetzt mal Folgendes, jeden Montag schickst du eine kurze E-Mail mit einem Shortcut rum an das ganze Team und dann können die Leute gucken, wollen wir denn diese Woche ausprobieren oder nicht? Interessiert der mich oder nicht so? Und sie haben quasi das Große irgendwie in ganz kleine Happen gesplittet. Und das ist was, glaube ich, ja, was in dem Fall gut funktioniert hat und was auch irgendwie verständlich ist. Wenn wir nur noch in der Lage sind, irgendwie 7 Sekunden TikTok-Videos aufzunehmen von unserer Aufmerksamkeitsspanne, dann können wir nicht 30 Shortcuts verstehen, aber so einen pro Woche. Und so kann man sich super gegenseitig inspirieren. Eine andere Führungskraft hat gerade unten in ihrer E-Mail-Signatur immer reingeschrieben, welches Buch sie als letztes gelesen hat. Ja, die liest auch gerne Ratgeber und hat dann in der E-Mail-Signatur in der internen so immer geschrieben, hey, und mein letzter Buchtipp war didede. Also da gibt's ganz viele kleine Dinge, die man auch ohne KI tun kann. Mhm. Plus dann natürlich, klar, ja, die KI wirklich einsetzen für Gespräche mitschneiden, für Team-Meetings. Mitschneiden, mit ja, Textanalyse, aber geht natürlich auch sogar mit Videoanalyse. Also letztens ein anderes Beispiel, eine Kollegin hat sich letztens beim Schwimmen gefilmt und hat danach ihren Schwimmstil analysieren lassen und das ging super gut mit Gemini, mit Google. Und das geht auch. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, ehrlicherweise, weil da manchmal natürlich auch dann Betriebsratsthemen sind und Vorbehalte und so. Aber man kann natürlich auch so ein Teammeeting mal filmen oder jetzt hier so ein Zoom-Call und sagen, hey, wer hat irgendwann abgeschaltet? Wer hat vielleicht die ganze Zeit irgendwie griesgrämig geguckt und mir ist es gar nicht aufgefallen, etc. Also das
wobei
wird
das spannend. Tatsächlich dieses griesgrämig gucken ist, glaube ich, in den Teams-Meetings. Du weißt ja gerade, was gerade bei ihm los ist, ja, sozusagen. Ja. Und durch am Tisch ist das was anderes, wie wenn halt der Fernseher dazwischen ist. Kenne ich von den Jugendlichen, die ja sehr häufig dann auch mit den Handys unterwegs sind, dass dieses Gestik-Mimik-Spiel auch gar nicht mehr so ausgeprägt ist durch die digitalisierte Welt.
Das stimmt.
Ja. Du, dann lass uns mal ganz persönlich werden. Was sind denn so deine täglichen oder wöchentlichen Routinen, die dich inspirieren oder wo du drauf persönlich fokussierst und auch da lernst? Und also mir geht es eigentlich darum, was sind deine Routinen? Das ist eigentlich so die Hauptfrage, wenn ich mal so einen Spezialisten dran habe.
Ja, das ist eine gute Frage, gell? Weil das ist bei mir immer so wabernd. So mal sind es viele, dann ist wieder ganz wenig, dann ist wieder mehr und es verändert sich ständig. Im Moment bin ich wieder ganz gut. Unsere Tochter ist jetzt 3,5 Jahre. Das heißt, es hat sich so ein bisschen eingependelt. Sie schläft nachts ganz gut. Und was sind da Routinen? Also abends, ganz privat jetzt wirklich, ich liebe die Shakti-Matte, falls es jemand gibt.
Ich liebe die auch.
Hast du die auch, ja?
Ja. Aber ich nutze die morgens.
Was morgens? Aber da wirst man doch müde danach. Oder stehst du mit Füßen drauf?
Nee. Also ich nutze sie zum Aktivieren meines Rückens.
Ah, krass. Okay. Ja. Interessant.
Also müde werde ich da gar nicht drauf, nee.
Ah, ich schlafe da regelmäßig ein. Also ich liege da eine Viertelstunde auf dieser Nagelmatte.
Genau, also das ist eine Nagelmatte, also bist der Fakir, ja.
Genau, das mache ich abends so zum Runterkommen, wirklich. Und liebe das total. Ansonsten habe ich überlegt gerade, nee, abends habe ich keine Routinen. Und morgens ist es klar Sport, und was heißt klar, aber bei mir ist es jetzt wieder Sport. Ich brauche das einfach. Ich habe mich jetzt auch Anfang des Jahres sehr, sehr viel mit Longevity beschäftigt, nachdem meine Freundin mich irgendwie zur Vorsorge geprügelt hat. Da habe ich gesagt, okay, entweder mache ich jetzt ganz oder gar nicht. Und seitdem versuche ich genau ziemlich viel wieder Sport zu machen. Supplements so ein bisschen, ja, ich glaube, ist auch der Klassiker im Moment irgendwie. Kreatin, Eiweißpulver, so Vitamin D, nichts Außergewöhnliches. Und dann versuche ich noch relativ häufig zu schreiben, also so Journaling-mäßig, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben, mir irgendwie Notizen zu machen, aber da gibt es jetzt keine feste Struktur, sondern einfach eher drauf loszuschreiben. Und ich glaube, das war es so an den relevanten und spannenden Routinen.
Ja. Ah, jetzt habe ich gedacht, kriege ich irgendwie ein ganz großes Geheimnis raus, aber das ist ja sehr, sehr normal.
Ja, ja. Nee, total. Was machst du an Routinen?
Ach du, das würde jetzt den Podcast wahrscheinlich sprengen, aber das ändert sich natürlich auch. Also mit morgens im Prinzip auf die Shakti-Matte, dann meditieren. Ich lese morgens immer eine halbe Stunde, dann mache ich meine ersten E-Mails weg, dann mache ich das Frühstück, dann mache ich das Sport und dann geht es erst so richtig in den Tag. Und abends habe ich natürlich auch so eine Meditationsroutine und natürlich mit Supplements dann auch, also so ein bisschen in diese Biohacking-Richtung da gedacht.
Nee, vielleicht ein Punkt, der fällt mir gerade noch ein, weil heute ist ja Freitag, als wir das aufnehmen. Ich habe freitags immer meine wöchentliche Finanzroutine. Der Termin heißt I Love Money. Okay. Habe ich mir irgendwann mal abgeschaut bei jemandem. Und da habe ich wirklich so alle Finanzsachen geblockt, weil als Selbstständiger kannst du ja jeden Tag Rechnung stellen, Rechnung bezahlen. Und ich habe das jetzt alles immer auf den Freitag geschoben und mache dann da quasi so 2 Stunden, das habe ich jetzt gerade gemacht, meine ganze Finanzthemen, auch meine private Geldanlage, checke alles nochmal so durch. Mache meine Umsatzsteuervoranmeldung und so, und das kann ich wirklich sehr empfehlen, das zu bündeln, weil einfach dann.
Dass es nicht nervig wird, ja.
Genau.
genau. Ja, du, das sind wir vielleicht beim nächsten Thema Learnings. Das heißt, Mensch, das hat gut funktioniert. So ein persönliches Learning. Was war denn, also ich bin immer so ein Freund von Fehler anderen lernen oder wenn man selber einen Fehler gemacht hat, den nicht zweimal zu machen, weil dann ist blöd. Aber lieber lerne ich von Fehler von anderen. Was ist denn so ein Fehler, wo du gesagt hast, den habe ich gemacht, habe ich draus gelernt, den mache ich nicht nochmal?
Boah, einer. Das ist jetzt eine
ja, ich weiß,
gute
war
Frage,
ein Fehler, ja. Aber ist so der, sind vielleicht die 1, 2 wichtigsten. Ja,
ja, genau. Also ich glaube, was für mich so ein persönliches Learning war, ich hatte auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit ein kleines Unternehmen gegründet, so eine Innovationsberatung mit 2 Kollegen. Und ich habe von Anfang an schon gespürt, oh, das klappt irgendwie nicht. Der eine wollte Professor werden, der andere, wir haben einfach menschlich nicht zusammengepasst und haben uns dann natürlich schon nach wenigen Monaten irgendwie ums Geld gestritten und so und haben dann auch nach 1,5 Jahren das Ganze wieder beendet. Und das ist so ein Learning für mich, wirklich noch mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, weil das kann man ja heute so leicht irgendwie unterdrücken und sagen, ja, aber rational ergibt es doch jetzt total Sinn und du fängst ja gerade erst an und im Nachhinein hätte ich es nicht machen sollen.
Bauchgefühl sozusagen.
Ja, mehr aufs Bauchgefühl hören. Und das zweite Learning war, mehr eigene Kunden aufbauen. Also ich hatte während Corona, war ich ziemlich abhängig von so 1, 2 Agenturen, mit denen ich so quasi als Freelancer dann viel zusammengearbeitet habe. Und klar, die haben halt dann erstmal die Aufträge selber übernommen und ich saß halt irgendwie am kürzeren Hebel. Und deswegen habe ich auch angefangen, dann irgendwie noch das zweite Buch auch zu schreiben und noch mehr eigene Kunden, noch mehr Keynotes zu geben, um da einfach direkten Kundenkontakt auch zu haben. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich da ja so ein bisschen aus der Abhängigkeit zu befreien.
Ja, cool. Ich stelle immer gerne die Frage, was ist denn dein lieblingsalkoholisches Getränk?
Und auch das wechselt, aber so im Moment ist es immer wieder der Weißwein, ein Sauvignon Blanc aus Südafrika. Da haben wir im letzten Winter überwintert, so 2,5 Monate. Und jetzt, wenn es hier so kalt wird, bin ich da gedanklich immer irgendwo in der Nähe von Kapstadt auf dem Weingut. Und da gibt es so einen, wie heißt der? Altima. Genau, Altima heißt der Sauvignon Blanc. Den haben wir da gerade empfohlen bekommen, als wir da waren. Und den, liebe ich aktuell.
Da gibt es sozusagen dann auch Erinnerungen, sozusagen kommt die Sonne ins Herz zurück.
Ja, total.
Ja, sehr schön. Wenn ich dich schon dran habe, also da kriege ich bestimmt jetzt einen irgendwie mega geilen Podcast. Was ist denn dein Lieblingspodcast, den du, oder Lieblingspodcast, die du hörst, um ja up to date zu bleiben oder um sich zu unterhalten? Was hast du denn da so auf Lager?
Boah, könnte ich jetzt mal in mein Handy parallel schauen, wenn ich es hier hätte. Also ganz viele KI-Podcasts, klar, ja. Von Handelsblatt Disrupt, wo es viel um KI geht, aber auch KI verstehen gefällt mir gut. Ich glaube, der ist von der ARD. Die höre ich gerne. Was höre ich sonst noch? Dann gibt es vom Deutschlandfunk Kultur so ein Achtsamkeits-Podcast. Den finde ich interessant, habe ich jetzt gerade wieder gehört. Ich glaube, das sind die häufigsten. Es gibt noch einen englischsprachigen, Hard Fork heißt der, von einem sehr guten Autor der New York Times. Die ja beschäftigen sich auch immer wöchentlich so mit den aktuellen Tech-Trends. Genau. Das sind so die wichtigsten.
Cool, vielen Dank. Zwei kenne ich nicht. Höre ich mal rein. Dankeschön dafür. Allerletzte Frage, weil wir schon wieder zu Ende sind. Die halbe Stunde ist fast da. So eine Future-Frage, beziehungsweise eigentlich eine Vergangenheitsfrage, die aber in die Zukunft geht. Wenn du jetzt nochmal mit deinem 25-jährigen Ich sprechen könntest, was würdest du denn ihm mitgeben, sein die wichtigsten 3? Ja, so die wichtigsten 3 Sätze oder sowas oder Tipps.
Okay, ich überlege gerade, wo ich mit 25 war. Ich glaube, da war ich gerade bei der Schlemmertüte in Berlin. was würde ich mitgeben? Also zum einen, mich nicht so verrückt zu machen. Ja, weil damals, dann hat das halt gerade nicht geklappt. Dann war ich irgendwie kurz 2-3 Monate arbeitslos und dachte, oh Gott. Zweitens, mich früher selbstständig zu machen, da den Mut zu haben, einfach was auszuprobieren, weil da habe ich die steilste Lernkurve immer noch jetzt so durch die Selbstständigkeit. Und das Dritte ist, früher Kinder zu kriegen. Ja, weil wir haben jetzt erst so mit Ende 30 angefangen und das ist dann doch anstrengender. Und ich wünschte mir im Nachhinein, wir hätten schon ein paar Jahre früher losgelegt. Aber das sind jetzt so die drei Dinge, denke ich. Ja.
Ja gut, dann schick das mal ab. Vielleicht in den 25er, mein Sohn ist jetzt kurz davor, 25 zu werden.
Ja, siehst
du. Werde ich die mitgeben. Ja, toll. Du, danke dir, Dennis, für deine Zeit und für diesen wunderschönen Austausch. Habe ich jetzt richtig was persönlich mitgenommen. Und ich kann dir jetzt einfach nur wünschen, dass das Jahresende jetzt noch gut ausläuft. Schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung im nächsten Jahr.
Das wünsche ich dir auch. Genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und guten Jahresendspurt. Mach's gut, Thomas.
Danke. Ciao. Noch ein paar ganz persönliche Worte zum Abschluss des letzten Podcasts in diesem Jahr. Ich wünsche allen Zuhörenden nicht so viel Stress vor Weihnachten, ein wunderschönes gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sodass wir uns im nächsten Jahr wieder alle hören. Bis denn, euer Thomas Oettinger.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.